Wir fahren heute fort mit der Predigtserie zum 1. Thessalonicher Brief. Das Thema heute lautet Weisungen hinsichtlich Ehe und Sexualität. Hinführend zur Predigt möchte ich uns einen Text aus dem 1. Korintherbrief lesen. Und wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mit mir zusammen 1. Korinther Kapitel 7 aufschlagen. Ich lese uns die Verse 1 bis 11. 1. Korinther, Kapitel 7, die Verse 1 bis 11. Dort schreibt Paulus, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber wegen der Unzucht oder Hurerei, habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, also ehelos. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so und der andere so. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich, also unverheiratet. Wenn sie aber sich nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Soweit das Wort des Herrn. Ich lade ein, mit mir zusammen den Predigttext aufzuschlagen, den wir in 1. Thessalonicher Kapitel 4 finden. Ich lese uns die Verse 1 bis 8. 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Dort schreibt Paulus, übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht oder Hurerei fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über all dies, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Anhand dieses Textes möchte ich in der heutigen Predigt auf vier Punkte zu sprechen kommen. Erstens, was ist Heiligung? Zweitens, Heiligung und Hurerei. Drittens, Heiligung und Ehe. Und viertens, Heiligung und Ehebruch. Zum ersten Punkt, der gleichzeitig auch der längste Punkt ist. Was ist Heiligung? Ich lese uns dazu nochmals die Verse 1 bis 3a. Übrigens, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunimmt. Denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. In der letzten Predigt zum 1. Thessalonicher Brief vor 2 Wochen haben wir gesehen, dass Paulus ein inniges Verlangen hatte, die junge Gemeinde in Thessalonich zu besuchen. Und dabei verfolgte er ein ganz konkretes Ziel. Er wollte nämlich am Glauben der Thessalonicher vollenden, was noch mangelte. Aber nicht nur das. Ihm war es auch ein Herzensanliegen, dass die Neubekehrten in der Liebe zu ihren Mitmenschen zunahmen. Auf der einen Seite sah er die Fortschritte, welche die Gläubigen aus Thessalonich machten. Aber auf der anderen Seite sah er auch noch das ein oder andere Defizit in ihrem Glaubensleben. Und diese Defizite greift Paulus nun auf. Nebst dem Mangel im Glauben und in der Liebe schneidet er nun ab Kapitel 4, Vers 1 ein neues Thema an. Er tut dies aber nicht als strenger Oberstudienrat so von oben herab mit einem Stock in der Hand, sondern er wirbt herzlich darum, so zu leben, dass sie Gott gefallen. Das ist nämlich das Ziel, so zu leben, dass sie Gott gefallen. Diese liebende Fürsorge für die Neubekehrten in Thessalonich wird an verschiedenen Stellen im gesamten Brief deutlich. In Kapitel 2, Vers 7 schreibt Paulus, dass er und seine Mitarbeiter, als sie noch bei ihnen waren, zart mit ihnen umgegangen sind. Sie hatten sich um sie gekümmert, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. In Kapitel 2, Vers 11 heißt es dann, dass Paulus für sie da gewesen ist und sie ermahnt und getröstet hat, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und tröstet. Und jetzt in Kapitel 4, Vers 1 verwendet Paulus die Begriffe bitten und ermahnen. Er schimpft nicht, er droht nicht, er macht sie auch nicht fertig, nein, er bittet und ermahnt sie liebevoll, so zu leben, dass es Gott gefällt. Das ist geradezu charakteristisch für unseren Schöpfer. Er wirbt um uns. Er möchte uns mit seiner Liebe, mit seiner Fürsorge, mit seinem Hilfsangebot für sich gewinnen. Er drängt sich uns nicht auf, aber er lädt herzlich zu sich ein, weil er es gut mit uns meint. Den vom Leben Geplagten ruft er zu, kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch Ruhe geben. Zu den Trauernden sagt er, ich will euch trösten, wie einem seine Mutter tröstet. Und zu den Schwachen spricht er, ich werde für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Und den in allerlei Sünden Verstrickten lässt er wissen, kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch wenden. Unser Schöpfer ist groß an Gnade und reich an Vergebung. Er möchte, dass wir den wahren Sinn des Lebens finden. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und volle Genüge habt. Jesus ist kein Spielverderber. Das heißt, erst in der Gemeinschaft mit Jesus, wenn wir unser Leben ihm voll anvertrauen, finden wir das wahre Leben und wir finden es im Überfluss. Für Zeit und für Ewigkeit. Aber nochmals, keiner muss sich für ein Leben in der Nachfolge mit Jesus entscheiden. Es ist jedem freigestellt, aber jeder ist herzlich dazu eingeladen. Die Christen in Thessalonich haben sich für ein Leben mit Jesus entschieden und sind durch den Glauben in die Nachfolge Jesu eingestiegen. Gläubig werden ist etwas Punktuelles. Jesus nachzufolgen ist etwas, das unser Leben lang andauert. Und Paulus knüpft jetzt in unserem Predigttext genau an diesem Punkt an. Er erinnert die Christen in Thessalonich daran, dass sie sich von dem sündhaften Leben zu Gott bekehrt haben. Denken wir an Kapitel 1, Vers 9. Und jetzt am Anfang der Nachfolge Jesu stehen. Sie sind noch ganz jung im Glauben. Er bestätigt ihnen in Kapitel 4, Vers 1 auch, dass sie bereits in vielen Dingen so leben, wie es Gott gefällt. Aber, und hier setzt jetzt seine liebevolle Ermahnung an, er möchte, dass sie noch reichlicher darin zunehmen. Das ist nicht nur sein Wunsch, vielmehr ist es Gottes Wille, nämlich unsere Heiligung. Gottes Wille ist weit mehr als nur ein unverbindlicher Wunsch. Es ist ein unabdingbares, notwendiges Ziel. Und deshalb müssen wir jetzt einmal innehalten und darüber nachdenken, was Heiligung eigentlich ist. Heiligung ist zunächst einmal ein Prozess. Heiligung beginnt mit dem Gläubigwerden und dauert unser Leben lang an. Man kann Heiligung auch mit der Nachfolge Jesu umschreiben. In der Heiligung zu leben heißt, lernen so zu denken, so zu reden und so zu handeln, wie Jesus es tat. Heiligung ist beides, etwas Passives und etwas Aktives. Nach 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23 ist es Gott, der uns Christen heiligt. Und nach Hebräer 12, Vers 14 sind wir es, die wir aktiv der Heiligung nachjagen sollen. Das heißt, ein Christ lässt sich beständig von Gott durch den Heiligen Geist innerlich in das Vorbild Jesu umgestalten und diese Veränderung wird dann in seinem Lebenswandel sichtbar. In der Heiligung zu leben heißt, sich bewusst und gezielt von der Sünde abzusondern und gleichzeitig in der Hingabe zu Gott zu wachsen. Als Christen sind wir durch die Bekehrung und Wiedergeburt der Sünde abgestorben. Die Sünde hat über uns Christen keinen Herrschaftsanspruch mehr. Deshalb, so Paulus in Römer 6, sollen wir unsere leiblichen Glieder auch nicht mehr der Sünde als Werkzeuge zur Verfügung stellen. Wir sollen der Sünde nicht mehr dienen. Vielmehr sollen wir unsere leiblichen Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen. Ich möchte hier auf einen feinen, aber sehr wichtigen Unterschied hinweisen, nämlich als Christen sind wir in unserer Stellung vor Gott gerecht und heilig in Jesus Christus. Wir sind keine Sünder mehr, aber in unserem Lebenswandel sind wir hier auf Erden, so bedauernswert es auch ist, leider noch nicht sünd- und fehlerlos. Nochmals, in unserer Stellung vor Gott sind wir Christen seit unserer Bekehrung und Wiedergeburt keine Sünder mehr. Satan und die Sünder haben, seit wir gläubig geworden sind, keinen Anspruch mehr über unser Leben. Wir wurden ja von Gott erkauft. Und zwar für einen sehr hohen Kaufpreis, nämlich den Tod Jesu Christi. Deshalb gehören wir zu Jesus. Weil das so ist, sollen wir Christen mit unseren leiblichen Gliedern auch nicht mehr dem Satan und der Sünde dienen. Wir können es auch so formulieren. De jure sind wir Christen vollkommen heilig und gerecht in Jesus Christus durch den Glauben. De facto aber ist unser Lebenswandel hier auf Erden noch nicht vollkommen sündlos. Das heißt, unsere Heiligung weist noch Mängel auf. Unsere Heilsgewissheit hängt nun nicht von unserem immer noch fehlerhaften Lebenswandel ab, sondern vom Glauben an den stellvertretenden Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Christen, die ihre Heilsgewissheit von dem Stand ihrer Heiligung abhängig machen, werden im Hinblick auf ihre Errettung immer in Angst und Unsicherheit leben. Warum? Weil niemand von uns Christen es schafft, auf dieser Welt absolut sündlos zu leben. Unsere Errettung hängt nicht von dem Stand der Heiligung ab, sondern vom Glauben an das Erlösungswerk, das Jesus Christus für uns dort auf Golgatha vollbracht hat. Das Heil hat Jesus für uns erwirkt. Das Heil ist in sich abgeschlossen. Wir können dem nichts mehr hinzufügen oder gar etwas dazu beitragen. Wir können es nur dankbar im Glauben annehmen. Und wenn Satan uns wieder mal alle unsere Sünden und Fehler vorhält und sagt, so viel hast du in der vergangenen Woche gesündigt und du nennst dich Christ, glaubst du, damit wirst du vor Gott bestehen können? Dann kannst du getrost sagen, mein Heil hängt nicht von meinen Werken ab. Meine Rettung ist in Jesus Christus begründet. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Und außerdem, wenn Satan uns auch immer wieder vor Gott verklagt, wegen unseren Fehlern, die wir als Christen immer noch so begehen, so haben wir bei Gott einen Anwalt und einen Fürsprecher, der uns vertritt, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 und 2. Ich möchte abschließend noch auf einen fatalen Fehler hinweisen, den einige Christen in diesem Zusammenhang gelegentlich machen. Sie sagen nämlich, wenn meine Erlösung nicht vom Stand der Heiligung abhängt, sondern lediglich vom Glauben, dann kann ich ja auch so leben, wie ich will. Ein paar Sünden mehr machen doch nichts aus. Ich bin ja eh aus Gnade gerettet und nicht aus Werken. Paulus hält entschieden dagegen. Wer so denkt oder gar so lebt, der hat Gottes Heilsangebot nicht verstanden. Ein Christ ist ja gerade der Sünde abgestorben. Und deshalb hat er auch grundsätzlich nichts mehr mit der Sünde zu tun. Ein Christ wird letztendlich gerade daran zu erkennen sein, dass er ein entschiedenes Nein zur Sünde hat und mit Gottes Hilfe vehement gegen die Sünde in seinem Leben ankämpft. Jesus sagt, Matthäus 7, Vers 17 und 18, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte. Will heißen, ein Christ, der ja aus Gott von Neuem geboren ist, wird durch den Heiligen Geist Werke der Gerechtigkeit und nicht der Ungerechtigkeit wirken. Glaube und Heiligung gehören daher unzertrennbar zusammen. Kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Heiligung und Hurerei. Nachdem Paulus sich in den Versen 1 bis 3a mit dem Oberthema Heiligung befasst hat, führt er jetzt anschließend drei Beispiele für Heiligung an. Das erste Beispiel wird uns in Vers 3b beschrieben, wo es heißt, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Wenn wir als Christen Gott gefallen und in der Heiligung wachsen wollen, müssen wir uns von der Unzucht fernhalten. Der hier verwendete griechische Begriff Porneia umfasst jegliche Form illegitimen Geschlechtsverkehr. Porneia bedeutet jegliche Form illegitimen Geschlechtsverkehrs. Wenn wir wissen wollen, was legitimer Geschlechtsverkehr ist, finden wir die Grundlage dazu im Schöpfungsbericht. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 20 lesen wir, dass Adam unter den Tieren keine entsprechende Hilfe für sich fand. Und deshalb ließ Gott Adam in einen tiefen Schlaf fallen und aus seiner Rippe bzw. Seite schuf er Eva. Gott hat den Menschen bewusst als Mann und als Frau geschaffen, so dass sie sich auf allen Ebenen ergänzen. Mann und Frau wurden dabei von Gott andersartig geschaffen, obwohl sie gleichwertig sind. Und mit der Erschaffung von Mann und Frau erhielt die gesamte Schöpfung von Gott das Gütesiegel sehr gut verliehen. Diese göttliche Bewertung der gesamten Schöpfung lässt auch den Schluss zu, dass die eheliche Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau als von Gott gewollt anzusehen ist. Ferner ist in diesem Zusammenhang auf 1. Mose 2, Vers 24 hinzuweisen, wo uns konkret beschrieben wird, wie diese Beziehung zwischen Mann und Frau zustande kommt. Zuerst wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Das heißt, er wird erwachsen und selbstständig sein. Dann wird er seiner Frau anhängen. Der hebräische Begriff bedeutet auch so viel wie ankleben. Es drückt eine Unzertrennlichkeit zwischen Mann und Frau im Rahmen der Ehe aus. Und erst dann folgt das Einfleischwerden, die geschlechtliche Vereinigung. Aus dieser sogenannten Schöpfungsordnung, die zeit- und aber auch kulturübergreifend ist, ergeben sich folgende Grundprinzipien für die Ehe und für die Sexualität. Erstens, eine Ehe ist aus biblischer Sicht die Verbindung zweier Menschen. Ich betone das, weil in unseren Medien immer wieder mal zu lesen ist, dass Menschen sich an Tieren sexuell vergehen. Zweitens, eine Ehe ist aus biblischer Sicht eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Homosexualität und Lesbianismus entsprechen nicht dem biblischen und somit dem göttlichen Willen. Drittens, ist Ehe aus biblischer Sicht eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Polygamie ist aus biblischer Sicht daher Sünde. Und viertens, eine Ehe ist eine lebenslängliche Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Das wird durch die Umschreibung, dass der Mann seiner Frau anhängen wird, deutlich. Und Jesus greift in Matthäus 19, Vers 5 und 6 genau diese Stelle aus 1. Mose 2 auf und ergänzt dazu, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ebenso ist aus 1. Korinther 7, Vers 39 zu entnehmen, dass die Ehe eine lebenslange Bindung ist, die erst durch den Tod des Ehepartners aufgelöst wird. Kurz zusammengefasst können wir daher sagen, Ehe ist aus biblischer Sicht eine zwischenmenschliche, heterosexuelle, monogame und lebenslängliche Verbindung. Und gottgewollte Sexualität gehört in diesen geschützten Rahmen der Ehe hinein. Jede Form von Sexualität außerhalb dieses geschützten Rahmens der Ehe, und dazu gehört auch vorehelicher Geschlechtsverkehr, ist gemäß Bibel Unzucht bzw. Hurerei. Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 9 und 10, dass jemand, der in Unzucht oder Hurerei lebt, das Reich Gottes nicht erben wird. Das sei an dieser Stelle in aller Deutlichkeit gesagt. Wir leben heute in einer Zeit, die von sexueller Perversion geradezu verpestet ist. Gerade für junge Christen ist es heutigen Tags sehr schwierig, sich der sexuellen Reizüberflutung zu entziehen, die uns wie ein Tsunami überrollt. Da ist zum Beispiel ein junger Mann, Mitte 20, gläubig und arbeitet aktiv in der Gemeinde mit. Ihm ist es aufrichtig daran gelegen, ein Leben in der Heiligung zu führen. Doch dann lernt er über eine christlichen Partnervermittlungsbörse eine junge Frau kennen. Über Videotelefonie nehmen beide Kontakt miteinander auf. Und in einem schwachen Moment kommen beide überein, sexuelle Handlungen durchzuführen, während der andere per Videotelefonie alles mithört und mitsieht. Dann stellt sich heraus, dass diese junge Frau noch minderjährig ist. Sie ist also noch ein Mädchen. Der junge Mann bricht den Kontakt sofort ab und sucht Hilfe bei einem Seelsorger. Er bereut zutiefst seine Verbrechen. Schließlich ist er vor Gott und vor dem Staat, vor dem Gesetz schuldig geworden. Er, ein überzeugter Christ, ein aktiver Gemeindemitarbeiter, wie konnte er nur so tief fallen? Unterschätzen wir die Gefahr der Sünde nicht und bedenken wir die Schwachheit unseres Fleisches. Doch gerade für jemanden, der zu seinen Fehlern steht, und mögen sie noch so schlimm sein und sie vom ganzen Herzen bereut und Jesus um Vergebung bittet, darf in Johannes, 1. Johannes 1, Vers 9 Trost finden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und danach gilt immer der Satz, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Und wenn es doch passiert, dann tue erneut Buße, bekenne deine Vergehen und bitte Jesus abermals um Vergebung. Denn einen zerbrochenen Geist und ein zerbrochenes und ein zerschlagenes Herz verachtet Gott nicht. 7-mal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Ihr Unverheirateten unter uns seid aufgefordert, keusch und enthaltsam zu leben und die Sexualität als etwas Schönes, als etwas Heiliges und als etwas Reines für die Ehe aufzubewahren, so euch Gott einen gläubigen Ehepartner schenkt. Die Lösung besteht nicht darin, Gottes Maßstäbe in puncto Sexualität herabzusetzen. Wir haben uns dem Kampf um die sexuelle Reinheit zu stellen. Die Kraft für diesen Kampf erhalten wir bei Jesus. Von ihm müssen wir sie uns immer wieder neu erbitten. Und vielleicht hast du einen Freund oder eine Vertrauensperson, die dir im Gebet dabei den Rücken stärkt. Wichtig in diesem Kampf ist, dass wir ein klares Nein zur Sünde haben und dass wir vor der sexuellen Versuchung fliehen, anstatt sie mit offenen Armen in Empfang zu nehmen. In Sprüche 5, Vers 8 steht, halte fern von ihr, also von der Hure, deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nah. Ich lese es nochmal, Sprüche 5, Vers 8. Halte fern von ihr, von der Hure, deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nah. Das gilt in analoger Weise natürlich auch für alle sexuellen Sünden. Finger weg von der sexuellen Versuchung. Da kommt ein verheirateter Mann in die Seelsorge. Er lässt sich auf seinen Stuhl fallen und sagt zum Seelsorger, ich bin echt wütend auf Gott. Der Seelsorger blickt erstaunt ihn an und fragt, warum bist du denn so wütend auf Gott? Der Mann, weil ich letzte Woche Ehebruch begangen habe. Der Seelsorger erwidert, ich verstehe, dass Gott vielleicht wütend auf dich ist, aber warum bist du so wütend auf ihn? Dann erzählt dieser Mann dem Seelsorger, wie er sich seit längerer Zeit stark zu einer Arbeitskollegin hingezogen gefühlt hatte. Er habe Gott bestürmt, ihn um vor Unmoral und Ehebruch zu bewahren. Doch dann war es doch passiert. Der Seelsorger fragte darauf, ob er auch bewusst den Abstand zu dieser Arbeitskollegin gesucht habe und auch seine Frau darum gebeten habe, für ihn zu beten. Der Mann musste beides verneinen. Vielmehr habe er fast jeden Tag mit dieser Arbeitskollegin zusammen Mittag gegessen. Dann begann der Seelsorger ein großes, dickes Buch, das auf seinem Schreibtisch lag, langsam über den Tisch zu schieben. Das Buch rutschte immer näher zur Tischkante. Und während der Seelsorger betete, Herr, gib, dass das Buch nicht auf den Boden fällt, bitte! Der Seelsorger schob und betete weiter, bis das Buch über die Tischkante kippte und schließlich auf den Boden knallte. Dann sagte er zu dem Ratsuchenden, ich bin echt wütend auf Gott. Ich habe ihn so gebeten, das Buch nicht fallen zu lassen und schau dir das jetzt mal an. Und wie sieht das bei uns aus? In Hebräer 12, Vers 4 werden wir aufgefordert, im Kampf gegen die Sünde bis aufs Blut zu widerstehen. Der Kampf beginnt dabei nicht erst vor den Taten, auch nicht erst bei den Gedanken, sondern bei der Reizquelle, durch die unsere Gedanken gefüttert werden, die schließlich zu sexuellen Vergehen führen. Von Hiob wird uns berichtet, dass er mit seinen Augen einen Bund geschlossen hat, keine Jungfrau lüstern anzublicken. Wie kaum bei einem anderen Bereich unseres Lebens gilt im Bereich der Sexualität, wehret den Anfängen und Finger weg von der Versuchung. Wir kommen zum dritten Punkt der Predigt, Heiligung und Ehe. In den Versen 4 und 5 steht, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Lust, wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Die zentrale Frage ist hier, was Paulus mit dem Begriff Gefäß meint. Wer sich ein bisschen mit dem antiken Judentum auskennt, weiß, dass die Rabbis den Begriff Gefäß im übertragenen Sinne für die Frau benutzten. Auch wenn wir die Bezeichnung Gefäß für eine Frau als sehr verachtend empfinden, so war dies damals keineswegs der Fall. Das sei an dieser Stelle ausdrücklich betont. Demnach schreibt Paulus hier, dass jeder Mann seine Frau in Heiligkeit und Ehrbarkeit gewinnen soll, nicht in Leidenschaft der Lust, wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Vielleicht denkst du, was ist Besonderes daran? Das sollte doch eigentlich jedem klar sein. Ist es eben nicht. Die Welt gaukelt uns vor, bei Sex geht es darum, dass ich meine Triebe befriedigen kann. Und durch die ganze Pornoseuche züchten wir uns eine Generation an, die der Auffassung ist, mein Sexpartner ist jemand, der meine Sexwünsche zu erfüllen hat, und zwar so oft, wie ich will und auf die Art und Weise, wie ich will. Wie weit ist das aber von dem entfernt, was Gott sich dabei gedacht hat, als er Mann und Frau als sexuelle Wesen schuf? Aus biblischer Sicht ist Sexualität etwas, das Gott geschaffen hat, damit Mann und Frau sich einander beschenken und beglücken können. Weder der Mann noch die Frau hat in der Ehe das Recht, seine Triebbefriedigung vom Ehepartner einzufordern. Das wäre purer Egoismus. Es gibt Männer, die sind zwar verheiratet und begehen keinen Ehebruch, aber wie sie ihre Frauen behandeln, wenn es um ihre sexuelle Lustbefriedigung geht, das grenzt an Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Paulus schreibt hier, wir Männer sollen unsere Frauen in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen suchen, nicht in Leidenschaft, nicht in Lust. Ein falsches Verständnis von Sexualität führt gerade unter Christen nicht selten dazu, dass Ehen letztendlich scheitern. Wenn man mit der selbstsüchtigen Einstellung in die Ehe geht, mein Ehepartner ist dazu da, dass er meine sexuellen Wünsche erfüllt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man enttäuscht wird. Die Ehe ist ein Bund fürs Leben, der eben nicht an Bedingungen geknüpft ist. Und deshalb tut man gut daran, dass man Selbstbeherrschung schon in jungen Jahren lernt. Kommen wir abschließend zum vierten und letzten Punkt der Predigt, Heiligung und Ehebruch. Ich lese uns dazu nochmal die Verse 6 bis 8. Dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Die bibeltreuen Theologen sind sich nicht einig, was Paulus hier mit den Begriffen Übergriffen und mit dem Übervorteilen meint. Die einen meinen, Übergriffe und Übervorteilen sind so allgemeine Begriffe, folglich ist hier vom allgemeinen Geschäftsleben die Rede. Die anderen halten jedoch dagegen und meinen, vom Textzusammenhang her kann hier nur vom Ehebruch die Rede sein. Es würde jetzt deutlich zu weit führen, wenn man die einzelnen Argumente für diese beiden Auslegungspositionen anführen würde. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich, selbst nachdem ich eine ganze Reihe Kommentare zu Rate gezogen habe, nicht zu einem eindeutigen Schluss gekommen bin. Vom Textzusammenhang her aber tendiere ich dann doch eher dazu, dass Paulus hier wohl auf den Ehebruch Bezug nimmt. Der Übergriff gegen den Glaubensbruder würde dann darin bestehen, dass jemand mit der Ehefrau eines anderen Sex haben würde, also Ehebruch begehen würde. Ehebruch ist nicht nur deshalb so tragisch, weil es eine äußerst schwerwiegende Sünde ist, sondern weil auch der betrogene Ehepartner in der Regel in unsagbar großes Leid hineingezogen wird. In Sprüche 6, Vers 32 heißt es: Wer aber Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, ist ohne Verstand. Nur wer sich selber vernichten will, der mag das tun. Und in 1. Korinther 6, Vers 9 und 10 schreibt Paulus, dass ein Ehebrecher das Reich Gottes nicht erben wird. Ehebruch beginnt, wie Jesus es in der Bergpredigt deutlich macht, bereits bei den lüsternen Blicken und in den Gedanken. Ja, es wird der Tag kommen, da wird alles Verborgene offenbar werden und die Absichten unseres Herzens werden ans Licht kommen. Gottes Wort, so heißt es in Hebräer 4, Vers 12, ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ehebruch geschieht aber nicht nur in Gedanken oder wenn ein Mann mit einer verheirateten Frau oder eine Frau mit einem verheirateten Mann schläft, sondern auch dann, wenn jemand eine geschiedene Person heiratet. In Lukas 16, Vers 18 sagt Jesus: Jeder, der seine Frau entlässt, also sich von ihr scheiden lässt, und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Wiederheirat, solange der Ehepartner, von dem man sich geschieden hat, noch lebt, ist deshalb Ehebruch, weil eine Scheidung in Gottes Augen die Ehe nicht auflöst. In Lukas 16, Vers 18b macht zudem deutlich, dass selbst dann, wenn jemand noch nie verheiratet war und dann eine Person heiratet, die geschieden ist, dass auch das Ehebruch ist. Denn in Gottes Augen ist die Ehe der geschiedenen Person noch nicht aufgelöst. Und deshalb schreibt Paulus auch in 1. Korinther 7, Vers 10 und 11, dass eine Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so soll sie unverheiratet bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen. Und Gleiches gilt natürlich auch für den Mann. Es gibt in diesem Zusammenhang aber eine Ausnahmeklausel, die uns in Matthäus 5, Vers 32 und Kapitel 19, Vers 9 überliefert ist. Die Texte sind nicht einfach zu verstehen und es würde jetzt auch zu weit führen, wenn wir darauf noch eingehen würden. Die Grundregel lautet jedoch ganz klar und deutlich: Wer sich scheiden lässt und zu Lebzeiten des geschiedenen Ehepartners erneut heiratet, begeht Ehebruch. Das ist die Grundregel. Paulus schließt diesen Predigtabschnitt, indem er nochmals darauf hinweist, dass wir Christen nicht zur Unreinheit, sondern zur Heiligung berufen sind. Und wer das, was Paulus hier ermahnend schreibt, verachtet, der verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der uns Christen seinen Geist gegeben hat. Und dieser Geist möchte uns auch in alle Wahrheit leiten. Ich fasse die Predigt zusammen. Erstens, was ist Heiligung? Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Er beginnt mit dem Gläubigwerden und endet mit unserem Tod. Heiligung ist etwas, das Gott in uns wirkt, und es ist gleichzeitig etwas, dem wir nachjagen sollen. Heiligung hängt mit der bewussten Abkehr von der Sünde zusammen, und sie ist gleichzeitig mit der wachsenden Hingabe zu Gott verbunden. Schließlich wird die Heiligung in unserem Lebenswandel konkret sichtbar, weil wir lernen, so zu leben, wie Gott es haben will. Und Paulus macht die Heiligung in unserem Predigttext anhand von drei Beispielen deutlich. Zunächst heißt Heiligung, in Heiligung zu leben, sich von der Hurerei fernzuhalten. Ferner heißt, in der Heiligung zu leben, dem Ehepartner in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen suchen, nicht in Leidenschaft. Und schließlich heißt Heiligung, sich auch vom Ehebruch fernzuhalten. Wir stehen auf zum Gebet. Himmlischer Vater, du hast uns geschaffen als Mann und Frau, du hast uns als sexuelle Wesen geschaffen, das war deine Absicht und du hattest Gutes dabei vor. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass die jungen Leute unter uns, die noch nicht verheiratet sind, so es dein Wille ist, einen gläubigen Ehepartner finden. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du bei den Unverheirateten bist und dass du ihnen hilfst, mit dem Sex zu warten bis zur Ehe. Ich möchte dich bitten, Herr, für all die Personen, die verheiratet sind hier in unserer Mitte, dass du ihre Ehen stärkst, dass du sie weiterhin zusammen wachsen lässt, dass du hilfst, Probleme zu lösen, wo Probleme sind, und dass die Ehe in Heiligkeit und in Ehrbarkeit gehalten wird und dass diejenigen, die verheiratet sind, nicht Ehebruch begehen. Ja, Herr, dass wir uns von allen sexuellen Sünden fernhalten. Dein Wille ist, dass wir in der Heiligung leben. Und Herr, es soll auch unser Wille sein. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns die Kraft dazu gibst. Ohne dich können wir es nicht. Wir brauchen die Kraft dazu. Und ich bitte dich, Herr, dass du gerade bei den Jungen bist. Und dass du sie stärkst. Und dass du sie bewahrst vor dieser ganzen sexuellen Perversion. Ja, Herr, hilf du uns alle, wegzugehen vor der Versuchung. Standhaft zu bleiben und gegen die Versuchung anzukämpfen, gegen die Sünde anzukämpfen. Herr, gib du Kraft dazu und schenk du uns dazu deinen guten Geist, der uns darin führt und leitet. Amen.